Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie verschafft man sich Gehör? Das ist gerade jetzt im Wahlkampf für die Strategen ja immer wieder eine wichtige Frage. Wie kriegen wir unsere Botschaften über die Rampe? Wie gewinnen wir Aufmerksamkeit? Wie dringen wir durch? Wie bekommt man das hin, dass sich Hunderte oder sogar Tausende versammeln und zuhören? Und ich denke, es sind besondere Glücksmomente jedes Organisationschefs, der eine Veranstaltung managt, dass er so gut alles vorbereitet bekommt, dass dann eine erwartungsvolle Menge da vor der Bühne sitzt. Und dann kommt der Moment, wo der Organisator die Leute begrüßt hat und seinen Redner begrüßt hat und sagen kann, so, und jetzt gehört die Bühne Ihnen. Und dann ist seine Aufgabe getan. Er hat die Bühne bereitet. Er hat dem Redner und seiner Botschaft Gehör verschafft. Und jetzt kommt es auf den an. So ähnlich kann man die Aufgabe von Johannes dem Täufer beschreiben, um den es heute gehen wird. Als der heilige Gott in die Welt kommt, achtet der auch darauf, dass seine Botschaft, sein Hauptredner gewissermaßen, sein eigener Sohn Gehör findet. Und liebe Gemeinde, das ist schon ein Befund für sich, dass das überhaupt nötig war. In der Tradition der Kirchenglocken wird das ja auch deutlich. Sie erinnern am Sonntagmorgen, so in vielen Dörfern, da hört man das ja noch richtig. Am Sonntagmorgen läuten die Glocken und wecken die Leute auf und sagen, es geht los, kommt in die Kirche, kommt zum Wort Gottes. Warum ist das nötig? Ich denke, das sagt viel über unseren Zustand aus. Die Welt ist weitgehend eingeschlafen. Das war damals nicht anders, als Jesus zum ersten Mal kam. Diese Welt hat sich so abgeschottet gegenüber ihrem Schöpfer. Obwohl sie damit alles verliert. In ihrer eigenen Finsternis hat sie sich immer mehr zurückgezogen. Und so steht es ja auch im Johannesevangelium, wo Johannes das gleich am Anfang sagt, als Gott kommt, die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht hören, obwohl er ihnen so viel zu bringen hat. Aber, und das ist das Wunder aller Wunder, dass Gott selbst diese Trennlinie durchbrechen will und immer wieder durchbrochen hat, aus lauter Liebe. Dass Gott eben nicht gesagt hat, dann macht doch euer Ding allein und seht zu, wohin ihr kommt. Er hat es immer, immer, immer wieder durchbrochen. Und das Markus-Evangelium beginnt genau damit. Das Markus-Evangelium fällt gewissermaßen mit der Tür ins Haus und sagt, wie Gott sich und seinem Messias, seinem Sohn Gehör verschafft. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste, das schnellste Evangelium, wenn man so will, wie ein evangelistisches Traktat. Und wir hatten letzten Sonntag mit unserer Predigtreihe durch dieses Evangelium begonnen, die uns nun einige Zeit beschäftigen wird. Und wir haben gesehen, wer die ersten Empfänger waren. Heiden in Rom, die sind uns gar nicht so fern, die sind durchaus mit uns vergleichbar. Das Matthäus-Evangelium richtet sich zunächst an die Juden in Jerusalem, aber das Markus-Evangelium an die Heiden in Rom oder auch in Hannover oder wo immer sie herkommen. Und Markus schreibt es kurz nach der Ermordung seines Mentors Petrus, das haben wir letztes Mal uns auch genau angeguckt, das wird von den frühen Kirchenvätern einmütig bezeugt, Papias, Justin, Irenäus, Origenes und viele andere. Markus schreibt von Rom für Rom. Noch in 1. Petrus 5, Vers 13 hatte Petrus geschrieben, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Also die Mitauserwählte in Babylon war die Gemeinde. Babylon war der Deckname für Rom. Da begann schon langsam die Verfolgungswelle anzulaufen. Und Markus war der geistliche Sohn von Petrus. Der hatte sich wahrscheinlich bei ihm bekehrt. Und deswegen betrachtete Petrus ihn wie einen geistlichen Sohn, den er dann auch entsprechend gefördert hat. Im Juli 64 hat es den Brand von Rom gegeben, den Nero ja den Christen in die Schuhe schieben wollte. Dadurch wurde die Lage für die Gemeinde dort immer schwieriger. Aus anderen Quellen ergibt sich, dass Petrus eine Zeit lang dann noch in Rom gewirkt hat, bevor Nero ihn ermorden ließ. Einige Quellen sagen, er wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. etwa um 67 nach Christus. Und Markus war sein geistlicher Erbe, das hatten wir vorletzten Sonntag gesehen. Und jetzt, wo ein Augenzeuge nach dem anderen starb und wo die Apostel sämtlich nicht eines natürlichen Todes starben, sondern als Märtyrer umgebracht wurden, bis auf Johannes, der noch im hohen Alter nach Patmos verbannt wurde, jetzt mussten die Tatsachen um Jesus und seine Worte unbedingt schriftlich festgehalten werden. Und da steht nun, wie wir sahen, Markus auch in der Verantwortung. Markus sichert das Wissen des Petrus, der von der ersten Minute an mit dabei war. Er sichert es für die kommenden Generationen. Und Markus schreibt diese 16 Kapitel wahrscheinlich in Rom, im Zentrum der heidnischen Welt. Und damit entsteht ein Handbuch für Evangelisation unter Heiden, wenn Sie so wollen. Seine Vorlage sind größtenteils die evangelistischen Predigten, die Petrus dort in den letzten Jahren gehalten hat, vor allem vor Heiden. Der Aufbau des Markus-Evangeliums ist ganz gut nachzuvollziehen an einer evangelistischen Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 10. Und deshalb ist das Markus-Evangelium, wir hatten gesagt, auch so kurz, so knackig, so actionorientiert. Nur wenige Zitate aus dem Alten Testament. Kein Geschlechtsregister von Jesus am Anfang, anders als bei Matthäus und Lukas. Wenn jüdische Bräuche vorkommen, werden sie erklärt. Aramäische Begriffe werden sofort übersetzt. Und so wurde Markus eins von diesen vier kleinen Büchern, mit denen der Heilige Geist, das ist interessant, eine völlig neue, eine geradezu moderne Literaturgattung erschuf. Die Evangelien stellen eine sehr moderne Literaturgattung dar. Ihrer Zeit weit voraus. Das ist eine ganz besondere Kombination, ein zuverlässiger historischer Bericht zum Zwecke der Information über Jesu Person und Wirken, also wie eine Kurzbiografie über wichtige zentrale Stationen und das Ganze mit dem erklärten Ziel, Menschen zum Glauben an diesen Jesus zu führen und im Glauben an Jesus zu stärken. Und wenn ein Römer das las oder das vorgelesen bekam, dann dürfte sein Ohr schon am ersten Vers hängen geblieben sein. Da taucht nämlich das Wort Evangelium auf. Ich lese uns jetzt mal die ganzen ersten 8 Verse. Vorletzten Sonntag hatten wir den ersten Vers studiert. Heute wollen wir es bis Vers 8 schaffen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Man kann am besten noch übersetzen, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Herr Jesus, und nun hilf uns bitte, dass wir gut verstehen, wer du bist und dass die Botschaft von Markus und die Botschaft von Johannes dem Täufer bis in unser Herz kommt. Amen. Das Wort Evangelium. Als die Römer das hörten, da kannten sie das. Das hatte Markus nicht erfunden, auch Matthäus hat das nicht erfunden. Dieses Wort war unter Heiden bekannt. Einerseits gab es dazu eine jüdische Vorgeschichte im Alten Testament. Sie wissen ja, seit dem 3. Jahrhundert vor Christus war das Alte Testament auch aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt worden. Da taucht das Wort Evangelion auch auf, das ist ja ein griechisches Wort. Aber noch bekannter war das Wort eigentlich in der römischen Welt. Als ein feststehender Begriff, Euangelion, Gut und Botschaft. Also gute Botschaft, frohe Kunde, gute Nachricht. Auch oft in der Mehrzahl verwendet, gute Nachrichten. Ursprünglich also ein politischer Begriff. Evangelium, ein erfreuliches Ereignis, das eine neue Situation für die Welt herbeiführt, weil es meistens von einem König handelt. Euangelion, wenn die Geburt eines neuen Herrschers angekündigt wird. Euangelion, wenn ein neuer Herrscher, Augustus zum Beispiel, den Thron besteigt. Es gibt eine hochinteressante Inschrift aus dem Jahr 9 vor Christus. Da heißt es folgendermaßen. Die Vorsehung hat verfügt, dass die höchste Vollendung menschlichen Lebens Augustus gegeben wird, um ihn mit Tugend zu erfüllen, um das Werk eines Wohltäters unter den Menschen zu tun und ihn zu senden als einen Retter für uns und für jene, die noch kommen werden nach uns, um den Krieg zu beenden um eine heilsame Ordnung aufzurichten. Der Geburtstag des Gottes Augustus ist der Anfang der guten Nachricht. Hier steht dann das Wort für Evangelium. Die Form von Evangelium ist der Anfang der frohen Botschaft für die Welt, welche durch ihn zu den Menschen kommt. So die Inschrift aus dem Jahr 9 vor Christus, ein Loblied auf Augustus. So kannten die den Begriff. Das heißt, die gute Nachricht des Evangeliums heißt, Augustus ist gekommen und hat den Thron bestiegen. Und diese Inschrift wurde ihm wahrscheinlich zu seinem Geburtstag gewidmet. Und jetzt kommt Markus. Und jetzt hören Sie, was Markus schreibt. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Verstehen Sie, was das für ein Sprengsatz ist? Vor dem Hintergrund dessen, dass eigentlich die frohe Botschaft die Botschaft von Augustus ist, in dem die Vorsehung alles zusammengefasst hat, was der Menschheit gut tut und was die Menschheit braucht. Und Markus sagt jetzt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, er ist der König aller Könige. Was will Augustus? Und wir merken, dieser Sprachgebrauch, uns ist das so vertraut. Aber das ist mutig, das ist revolutionär. Markus benutzt ein Wort, das nicht nur fromme, am Alten Testament geschulte Juden kannten, sondern dass die Heiden, wenn sie ein bisschen Ahnung haben, sofort als brisant erkennen müssen. Markus schreibt ihnen Geschichte eines neuen Königs, eines Königs, der kommt. Der Kommende war auch ein Messias-Titel. Er kommt und der öffentlich auftreten wird. Und dieser neue Messias wird auftreten mit einem Anspruch. Demgegenüber ist der Anspruch eines Augustus wie ein Gouverneur aus der Provinz. Wie ein Gouverneur aus der Provinz, verglichen mit diesem König aller Könige. Der hat noch einen ganz anderen Anspruch. Ein historischer Autor versuchte sich mit folgendem Vergleich. Er sagt, die Parallele zwischen dem Evangelium im Kaiserkult und in der Bibel ist die zwischen Cäsar und Christus. Der Herrscher auf dem römischen Thron und der verachtete Rabbi am Kreuz stehen einander entgegen. Beide sind Evangelium für die Menschen. Sie haben wohl viel miteinander gemeinsam. Aber sie gehören zu zwei unterschiedlichen Welten. So hat das ein historischer Autor aufgeschrieben. Er wollte sagen, das ist ein totaler Gegensatz. König gegen König, Anspruch gegen Anspruch. Und dieses neue Evangelium, was Markus hier bringt, das steht bezeichnenderweise nur im Singular, nur in der Einzahl. Im sonstigen Gebrauch konnte Evangelium auch mal im Plural stehen. Aber hier ist es immer nur das Evangelium. Dieser eine einzige König, jetzt und für immer. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und er ist der Sohn Gottes. Und dieser Königsanspruch, der steckt nicht nur in dem Wort Evangelium, sondern auch in dem Wort Christus. Jesus Christus. Jesus ist ja der persönliche Name. Also aus dem Hebräischen Jehoshua, das heißt Gott rettet, Yahweh rettet. Aber Christus, das ist der königliche Titel. Das ist der Titel für den Messias. Und der Messias ist übersetzt der Maschiach, der Gesalbte. Wozu gesalbt? Zum König. Der König aller Könige, der Messias, der im Evangelium angekündigt wird. Und seine Herkunft ist göttlich, wahrhaft göttlich. Deswegen ist er der Sohn Gottes. Und Nathanael hatte das begriffen in Johannes 1, Vers 49. Was sagt Nathanael dazu Jesus? Das überliest man so leicht. Er sagt, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und Markus sagt jetzt auch zu den Heiden, Jesus ist der größte König, der jemals über diese Erde gegangen ist. Er ist der gesalbte Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr aller Herren. Und mit seinem Kommen bricht eine völlig neue Epoche an. Das ist die Botschaft. Und das muss er jetzt belegen. Das muss er ausweisen. Und der erste Beleg für die Authentizität, für die Glaubwürdigkeit Jesu besteht darin, dass er sich nicht selbst ausruft. Ein König kann sich nicht einfach selbst ausrufen und sagen, hallo, ich bin der König. Das kann nur Happe Kerkeling, wenn er eine Königin imitiert. Aber das kann nicht der wahre König. Der braucht einen Vorläufer, der braucht einen Herold, der ihn ankündigt. Und deshalb beginnt Markus sein Evangelium nicht mit der Beglaubigung von Jesus selbst, sondern mit der Beglaubigung des Herolds. Das ist doch auffällig. Des Herolds, der dann später alle Aufmerksamkeit zu Jesus hinlenken wird. Und dieser Vorläufer, dieser Herold, war in der Öffentlichkeit wohl bekannt. Er war sowohl unter den Juden als auch unter den Römern ein Prominenter gewesen. Auch Josephus, der römische Geschichtsschreiber, der jüdische Geschichtsschreiber, weiß von Johannes zu reden, Zitat, als einem guten Mann, der die Juden zu Tugend und Frömmigkeit aufruft und als Täufer bekannt war. Zitat Ende. Also Josephus redet auch von ihm. Und wahrscheinlich dachte Josephus, wenn er davon spricht, dass dieser Johannes die Juden zu Tugend und Frömmigkeit aufrief, Tja, auch an jene berühmte Szene, die man sich in bestimmten Kreisen noch immer mit Schaudern erzählte. Jene Szene, Sie ahnen, welche ich meine, damals Herodes, sie wird beschrieben in Matthäus 14. Als der König Herodes, der etwas ahnte, der merkte, durch diesen Johannes, den Täufer, spricht Gott selbst, von Johannes zurechtgewiesen wurde. Johannes hat ihm immer deutlich die Wahrheit gesagt und er hat gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders selber zur Frau genommen hast, die Herodias. Das ist Sünde vor Gott. Und am Ende kam es so, dass die Tochter dieser Ehebrecherin gefordert hat, in einer speziellen Festsituation, als Herodes ihr einen Wunsch frei gab, auf Anweisung ihrer Mutter, ich wünsche mir den Kopf des Täufers auf dem Tablett. Und so ist es dann gekommen, so ist er ermordet worden. Und daran haben einige mit Schrecken sicherlich gedacht, wenn sie den Namen hörten. Und Herodes hat das nicht losgelassen. Er hat dann später, als Jesus auftrat, gedacht, Johannes der Täufer sei wieder von den Toten auferstanden. So hat ihn das gepackt. Das war Johannes der Täufer. Aber viel wichtiger als sein Bekanntheitsgrad war die Tatsache, dass Johannes der Täufer bereits Jahrhunderte vorher durch Propheten des Alten Testamentes angekündigt gewesen war. Und daran erinnert Markus. Und damit machen wir jetzt weiter. Wie geschrieben steht in den Propheten und in vielen Handschriften steht da, wie geschrieben steht in dem Propheten Jesaja. Das ist wahrscheinlich ist das die originale Formulierung, in dem Propheten Jesaja. Und dann kommen zwei Zitate, sieh, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Und dann das zweite Zitat, die Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn und macht seine Pfade eben. Auf den ersten Blick irritiert uns das. Denn wenn man nachschlägt, dann wird klar, dass der erste Teil des Zitats nicht aus dem Propheten Jesaja kommt, sondern von dem Propheten Malachi. Malachi 3, Vers 1, Gott wird einen Boten senden, der den Messias einführt und die Menschen werden durch diesen Boten auf den Messias vorbereitet. Und dann erst folgt das Zitat aus Jesaja, aus Jesaja 40, Vers 3, das auch auf den Messias zielt, das den Ort beschreibt, wo er wirken wird, nämlich in der Wüste und das die Aufgabe benennt, die er wahrnehmen wird, nämlich der Vorläufer, der Wegbereiter für den Messias zu sein. Und jetzt fragen wir, warum wird das als Jesaja zitiert? Wie gesagt, in den meisten Grundschriften steht da, wie geschrieben steht, beim Propheten Jesaja. Nun, das ist ein typisches Mischzitat, ein Kombinationszitat, wie es in jener Zeit häufig verwendet wurde. Dass man das oft so machte, wenn man zwei Belegstellen miteinander kombinierte, dann konnte man als Quellenangabe in der Regel einen Autor nennen, den größeren meistens, den bekannteren oder den umfangreicheren von seinem Werk her. Und die Kundigen, die wussten ohnehin, wo die jeweiligen Stellen standen. Gerhard Meyer hat das in seinem Kommentar so formuliert, er sagt, es gibt im Neuen Testament öfters sogenannte Mischzitate oder Kombinationszitate, in denen mehrere Bibelstellen miteinander verbunden werden. Es genügte dann in solchen Fällen, nur eine Herkunftsstelle zu benennen. Das gibt's häufiger. Also zum Beispiel Matthäus 27, Vers 9 bis 10, zitiert sowohl aus Sacharja 11 als auch aus Jeremia 19. Und wieder wird nur der größere Prophet, in diesem Fall Jeremia, als Quelle angegeben. Das war damals ein ganz übliches Verfahren. Und in der Art und Weise zu zitieren, nur einen zu nennen, zumal die alttestamentlichen Quellen vielen, vielen Menschen bekannt waren und die Verfasser sehr leicht eines Fehlers hätten überführt werden können, wenn das nicht eine erlaubte Praxis gewesen wäre. Also man muss bei diesen technischen Fragen immer auch nachfassen und fragen, was war damals eigentlich literarisch üblich? Und beide Stellen, das ist viel wichtiger, beide Stellen machen deutlich, dass es sich bei dem ausgerufenen König um Gott selbst handeln muss. Das ist das eigentlich Sensationelle. Es muss sich um Gott selbst handeln bei diesem König. Wenn Sie gucken, was bei Malachi 3, Vers 1 im Alten Testament steht, dann steht da wörtlich, dass Gott da redet, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das ist das Originalzitat, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das ist Gott, der da kommt und Gott, der da angekündigt wird. Und genauso bei Jesaja 40, Vers 3 ist die Rede vom Herrn. Da steht in der griechischen Übersetzung des hebräischen Originals Kyrios. Und Kyrios meint immer Yahweh, meint immer Gott selbst. Also der, für den der Vorläufer hier kommt, ist nach Malachi 3 und Jesaja 40 Gott selbst. Und das ist ein weiterer starker Hinweis, den Markus uns hier gibt. Der da kommt, der Jesus, ist Gott. Und Johannes, der Täufer, ist somit als Ankündiger des Königs beglaubigt. Jesus wird ihm später selbst dieses Zeugnis ausstellen. In Matthäus 11, Vers 10, da wird Jesus sagen, in dieser großen Rede über Johannes den Täufer, denn dieser ist, Johannes der Täufer, von dem geschrieben steht, und dann kommt dieses Zitat aus Malachi, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Also, das ist Johannes. Er ist autorisiert. Das macht Markus am Anfang klar. Tja, und man kann schon staunen, liebe Gemeinde, welches Personal der heilige Gott für diese Aufgabe ausgewählt hat. Wir hätten uns wahrscheinlich eher jemanden wie Nikodemus vorstellen können, wenn er sich früher bekehrt hätte. So ein ausgewiesener Jurist und Theologe, sehr edel in seinem ganzen Auftreten. Aber wenn wir lesen, wer dieser Johannes war, dann muss man sagen, äußerlich war das eine ziemlich eigenartige Figur, so ein Typ, der total aus dem üblichen Rahmen fiel. Markus beschreibt das auch. Das finden wir ganz selten in der Bibel. Müssen Sie mal hier schauen, er gibt uns eine Typenbeschreibung, indem er den Kleidungsstil benennt. Das wissen wir von keinem Jünger. Wissen Sie, was Petrus getragen hat? Oder in welchen Zwirn sich Johannes gekleidet hat? Wissen wir alles nicht. Bei Johannes wissen wir es. Ist auffällig. Und so auf den ersten Blick wirkt das so wie ein Ökotyp von vor 20 Jahren. Vers 6. Johannes war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Also heute hätte er wahrscheinlich vegan gespeist. Was war das für ein Typ? Wer das Alte Testament kannte, dem fiel sofort ein anderer Vergleich auf, der Prophet Elia. Von Elia war bekannt, dass der auch so einen einfachen Ledergürtel trug. Das können Sie nachlesen in 2. Könige 1, Vers 8. Da steht, der Mann trug einen Mantel aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, als Elia beschrieben wird. Manche übersetzen Kamelhaar auch mit Ziegenhaar oder einen härenen Mantel. Also gemeint ist aber wahrscheinlich dieses feste Kamelhaar. Und das stand übrigens auch in Sacharja 13, Vers 4. Da wird über einen falschen Propheten gesagt, dass er sich zur Tarnung einen Kamelhaarmantel umgelegt hat, um den Anschein zu erwecken, er sei ein richtiger Prophet. Also das war ein Kennzeichen von Propheten, dieser Kamelhaarmantel. Das war sehr stabil, das Material. Das zeugte aber auch nicht gerade von einem aufwendigen Lebensstil. So häufig brauchte der Johannes offensichtlich keinen neuen Mantel. Und man muss annehmen, dass er diese seltsame Kleidung sehr bewusst gewählt hat, weil ihm klar war, dass Gott ihn für diese Aufgabe vorgesehen hat, die in Malachi 3, also in dem, was unser letztes Buch im Alten Testament ist, beschrieben war. Hören Sie mal, was in Malachi 3, Vers 23 steht. Da sagt Gott, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und in Malachi 3, Vers 1 nochmal, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das ist das Zitat. Und Johannes wusste das, dass er gemeint war, dass er dieser zweite Elia werden sollte. Er war offensichtlich frühzeitig von seinen Eltern auf diese Aufgabe vorbereitet worden. Er hatte gläubige Eltern, die in engem Kontakt mit Gott standen. Das können Sie alles in Lukas 1 nachlesen, Zacharias und Elisabeth. Die wussten von Gott, was ihr Sohn mal werden würde, der Vorläufer des Messias. Die bereiteten ihn darauf vor. Die kannten die ganzen alttestamentlichen Stellen garantiert in- und auswendig. Und sie haben ihm gesagt, das ist deine Aufgabe. Und eine Zeit lang, wissen wir, hat Johannes auch in der Nähe vom Bach Krit gewirkt, wo früher Elia gewirkt hat. Also er hat vieles getan, um ganz bewusst in dessen Spuren zu gehen. Und Jesus hat das dann auch immer wieder bestätigt, ja, er ist der zweite Elia. Nur mal als Beispiel Matthäus 11. Da sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 10, also dieser ist, von dem geschrieben steht, ich sende meinen Boten vor dir her. Und in Vers 14 sagt er, wenn ihr es annehmen wollt, er, also dieser Johannes, ist Elia, der kommen soll. Also er ist dieser zweite Elia, den Gott am Ende der Zeiten schicken wird. Das wusste er. In diese Aufgabe ist er ganz bewusst eingestiegen. Die Ernährung, naja gut, das ist nicht jedermanns Geschmack, aber sie passte zu der Umgebung, wo er lebte. Übrigens sind Heuschrecken reine Tiere und sie waren ausdrücklich nach dem alttestamentlichen Gesetz zum Verzehr erlaubt. Das können Sie nachlesen in 3. Mose 11, Vers 21, folgende. Also wenn Sie nicht wissen, was Sie heute zum Nachtisch essen sollen, lesen Sie nochmal 3. Mose 11, 21. Heuschrecken, und Sie können das ja dann etwas garnieren mit Honig. Honig im Jordangebiet war in Hülle und Fülle und in guter Qualität vorhanden. und galt auch als Symbol für Gottes Fürsorge. Also das war der Prediger Johannes der Täufer. Der unterschied sich natürlich sehr stark vom religiösen Establishment seiner Zeit. Der war das Gegenteil von aalglatt, der war das Gegenteil von diplomatisch angepasst. Den merkte man an, der lebte für seine Botschaft. Der ließ sich durch äußerlichen Luxus nicht ablenken. Der zwang die Leute einfach zum Zuhören. So, was für eine riesige Verantwortung. Mehr als 300 Jahre hat Gott geschwiegen. Das letzte Buch, was wir im Alten Testament finden, ist Malachi. Und jetzt knüpft Johannes dort wieder an, wo Malachi den Stift niedergelegt hat. Das ist die Situation. Und er hat den Auftrag Gottes. Und genauso widerständig und genauso unangepasst wie der Typ ist die Botschaft, die er uns zuruft. Natürlich, was die Heilsgeschichte angeht, lebte Johannes in einer anderen Epoche. Er war gewissermaßen der Abschluss des Alten Testaments. Er steht als Brückenkopf genau dazwischen. Und wir gehören jetzt zum Neuen Testament. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Und wir freuen uns, dass wir es heute mit dieser Taufe auch bildlich gewissermaßen wieder zum Ausdruck bringen konnten. Ist eine besondere Ehre für uns. Und trotzdem hat Johannes uns mit seiner Verkündigung sehr, sehr viel zu sagen. Und das wollen wir jetzt im zweiten Teil klären. Wir wollen fragen, wohin ruft uns Johannes? Wohin ruft uns dieser Rufer in der Wüste? Und man kann das am besten beschreiben, denke ich, mit drei Gegensatzpaaren. Drei Gegensatzpaare. Wohin ruft uns Johannes? Was steht auf diesem Wegweiser? Das erste Gegensatzpaar, Wüste statt Weltstadt. Erstens, Wüste statt Weltstadt. Das sehen wir in Vers 3 und 4. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. So begann Johannes in der Wüste und taufte. Warum nicht in Jerusalem, der Hauptstadt des Königs? Warum ist er nicht auf den Tempelplatz getreten, hat sich da eine Bühne aufbauen lassen und angefangen zu reden? Warum nicht in einer der vielen Synagogen des Landes? Warum weit draußen in der Wüste? Eremos steht da im Griechischen. Daher haben wir das Wort Eremit. Einer, der in die Einsamkeit geht, das muss nicht unbedingt Sand- oder Steinwüste sein. Dieser Begriff kann auch Steppe beschreiben. Also irgendwie Einsamkeit außerhalb des bebauten Landes, unbewohntes Gebiet. Und er hat in der Tat gesagt, ich bin der Rufer in der Wüste. In Johannes 1, Vers 27. Da haben sie gesagt, sinngemäß, bist du die Reinkarnation von Elia? Da hat er gesagt, nee, ich bin nicht Elia. War ja auch nur der zweite Elia im Sinne von Malachi 3. Aber er hat gesagt, ich bin der Rufer in der Wüste. Und aus den Evangelien wissen wir, dass er offensichtlich an verschiedenen Stellen in der Wüste gepredigt hat. In Johannes 3, südlich vom See Genezareth, also wenn Sie an die Landkarte in Ihrer Bibel hinten drin denken, weiter im Norden, in Galiläa, südlich vom See Genezareth. Aber hier in Markus 1 ist es die Wüste von Judäa. Das wissen wir auch aus Matthäus 3, da ist die Parallele. Irgendwo im Jordantal, wahrscheinlich oberhalb des Toten Meeres, in der Nähe von Jericho, da können Sie das auf Ihrer Karte nochmal nachsuchen, möglicherweise denken einige Forscher im Wadi el-Charar im östlichen Jordantal. Da in der Nähe gab es mehrere Quellen, hier führte ein Weg von Jerusalem ins Ostjordanland, hier kamen viele Leute vorbei, hier war auch ein Quellbach, der vom Osten in den Jordan mündet, also genügend Wasser vorhanden. Das war die Gegend, aber wofür steht Wüste? Warum Wüste? Wüste statt Weltstadt, warum? Wofür stand die Wüste? Die Wüste stand für Konzentration zum einen. Hier gab es keine Ablenkung. Hier gab es nur Steine, Sand oder Steppe. Hier mussten alle zuhören. Hier konnte keiner nebenbei ein Konzert hören. Oder irgendwelche lärmenden Marktschreier verfolgen. Die Wüste ist der Ort der Konzentration. Wenn Gott kommt, dann musst du dich voll konzentrieren. Dann musst du genau zuhören. Dann kannst du das nicht mal im Vorbeigehen regeln. Du kannst nicht mal 10 Minuten irgendein Traktat lesen und glauben, damit die Schicksalsfrage deines Lebens zu klären. Du kannst da nicht mehr ausweichen. Du musst in die Wüste. Aber Wüste steht auch für Einsamkeit. Wüste steht für Trennung. Wissen Sie, wer in die Wüste ging, der musste sein übriges Leben zurücklassen. Der musste sagen, ja, da muss ein neuer Abschnitt her. Der muss raus aus seiner behausten Sicherheit. Der muss erkennen, dass er nicht einfach da bleiben kann, wo er jetzt ist und wo es so schön bequem ist und wo es so schön vertraut ist. Denken Sie an letzte Woche, wie viele sind vor dem Hurricane an der Ostküste geflüchtet. Die mussten raus aus ihren Städten. Und wenn sie geblieben wären, wären sie in größter Gefahr gewesen. Das ist die Wüste. Wer in der allgemeinen Normalität bleibt, ist in Lebensgefahr. Die Wüste als Fluchtpunkt. Du, wenn Gott kommt, wenn Gott dich ruft, dann kannst du nicht einfach so weiterleben wie bisher. Da dann bringt er dich in Bewegung, dann musst du raus, dann wirst du dich möglicherweise von manchem trennen müssen, was dir bis dahin lieb und teuer war, einfach weil es nicht zu einem Leben mit Gott passt. Der Weg in die Wüste ist der Weg in die Trennung, auch der Weg in die Einsamkeit. Und es ist, aber das ist so schön, der Weg in die Freiheit. Dafür stand Wüste. Wüste stand auch für Freiheit. Wissen Sie, als Gott sein Volk aus Ägypten rausführte, wohin hat er sie gerufen? In die Wüste, natürlich, Exodus. Raus aus dem Terrorregime Ägypten. Erstmal in die Wüste, in die Freiheit. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. Und Gott sammelt sie in der Wüste. Und er führt sie durch die Wüste. Und hier in der Wüste entdecke ich meine Abhängigkeit vom Herrn. Und hier in der Wüste, da wird meine wahre Bedürftigkeit aufgedeckt und mein alter Stolz wird in Demut verwandelt, weil ich merke, wie sehr ich auf ihn angewiesen bin und ihn brauche. In der Wüste. Gott hat sein Volk in die Wüste gerufen, heraus aus der Sklaverei. Und er hat gesagt, ich habe meinen Sohn gerufen. Sein Volk hat er seinen Sohn genannt. Ich habe ihn neu gestärkt und jetzt führe ich ihn in die Freiheit. Wissen Sie, die Wüste ist wie die Einladung zu einem Neustart. Es ist, als ob Johannes sagen würde, okay, jetzt haben wir als Volk Israel eine lange Geschichte der Gottlosigkeit und des Vertreibens der Propheten und des ständigen Ungehorsams hinter uns. Jetzt gibt es Neustart, Reset. Es kann wieder von vorne beginnen in der Wüste, in die Johannes die Leute ruft im Namen Gottes. Und darum kann es in der Wüste auch nur eine Botschaft geben. Und das ist das Zweite. Wir hatten gesagt, Wüste statt Weltstadt. Und was ist die Botschaft? Buße statt Beifall. Buße statt Beifall ist das Zweite. Was bekommen die Leute denn dort zu hören? Johannes sagt nicht, ach, das ist aber schön, dass ihr gekommen seid. Und was seid ihr doch alles für wertvolle Menschen? Und was habt ihr doch alles schon Schönes geleistet? Aber da sind noch so ein paar religiöse Nachbesserungsarbeiten nötig. Und weil ihr so feine Kerle seid, wird Gott euch das auch irgendwie schon gelingen lassen? Nein, so hören wir das nicht. Wir hören auch keine therapeutischen Erklärungsversuche. Ach, ihr armen Opfer. Ach, was hat euch das Leben schrecklich mitgespielt? Und jetzt werden wir euch mal ein bisschen aufpäppeln und ein bisschen Selbstbewusstseinsförderung betreiben und ein bisschen Wertschätzung absingen hier. Und dann werdet ihr schon merken, wie gern ihr euch für all dieses öffnet. Ganz anders. Buße statt Beifall. Markus fasst die Botschaft Johannes des Täufers in Vers 4 zusammen. Da heißt es, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und wenn Sie dokumentiert finden wollen, wie der Mann durchgezogen hat mit seinen Worten, dann müssen Sie einfach Matthäus 3 dazu lesen, da wird das noch weiter erklärt. Da blieb wirklich kein Auge trocken. Er sagte, Gottes Gericht kommt unvermeidbar, Leute. Gottes Gericht ist nicht mehr aufzuhalten. Können Sie alles im Einzelnen in Matthäus 3 nachlesen. Und wer jetzt nicht umkehrt, sagte Johannes, der befindet sich in Lebensgefahr. Gott lässt sich nicht abspeisen mit eurem mehr oder minder gutbürgerlichen, halbguten Leben. Ihr müsst zugeben, dass ihr Sünder vor ihm seid, dass ihr ihn braucht, dass ihr ihm unendlich viel schuldig geblieben seid. Gott lässt sich nicht ein auf eure Mittelmäßigkeit. Was war denn so neu an dem, was Johannes predigte? Auch das etablierte Judentum kannte eine Bußpredigt, aber diese Bußpredigt klang so ähnlich wie heute so die Predigten vieler EKD-Gottesdienste klingen und auch anderer. Das war so ein bisschen ethisch, religiös, moralische Verbesserung. Wenn die sich mal aufregen, dann höchstens noch über politische Missstände. Kann man sich ja auch drüber aufregen. Und dann wird gesagt, gut, lass mal diese Sünde, lass mal jene, sei dort mal ein bisschen frommer und so. Das war die typische Predigt auch damals des Frühjudentums. Sie forderten ethische Besserung und religiöse Belebung. Und Johannes steht völlig anders da in der Wüste. Er fordert ein totales Sündenbekenntnis. Und in Lukas 3 finden wir diese Szene auch nochmal. Und Lukas 3 zeigt dann, wie die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen zu ihm kommen und wie sie alle angesprochen werden. Und da ist keiner ausgenommen. Da kommt die Volksmenge. Und da kommen Soldaten und es kommen aber auch Theologen und er spricht sie alle in gleicher Weise an, weil er sagt, ihr seid alle darauf angewiesen, dass ihr total umkehrt. Ihr braucht alle ein neues Herz. So erinnert das an die Predigt der großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die alle gesagt haben, ein bisschen moralische Reparatur genügt nicht. Ihr braucht ein neues Herz und das kann euch nur Gott geben. Und bei diesen großen Propheten knüpft Johannes an. Bekehrt euch, haben die gerufen. Shavu! Und aus diesem hebräischen Begriff bekehrt euch ist dann das neutestamentliche Wort für Bekehrung übernommen werden. Metanoia. Bekehrt euch, kehrt um. Es reicht nicht. Ihr seid auf dem Weg ins Verderben. Ihr seid weg von Gott. Erkennt das. Kehrt um. Und an einem Punkt geht Johannes der Täufer noch über die alten Propheten hinaus. Und wissen Sie an welchem? Die alten Propheten, die hatten den Umbruch und den Messias für die Zukunft angekündigt. Sie haben gesagt, seid wachsam, er wird kommen, irgendwann. Und Johannes weiß, und das macht ihn auch so innerlich bis ins Letzte angespannt, die Zukunft drängt mit Macht heran. Die Zukunft steht vor der Tür. Wir spüren schon den Atem der Zukunft. Gott ist da, es bleibt nicht mehr viel Zeit zur Umkehr. Und in Matthäus 3, Vers 10 sagt er, die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Es dauert nicht mehr lang, das Gericht kommt. Und warum war diese Botschaft so provokativ? Das müssen Sie verstehen, weil die meisten Hörer Juden waren. Und die Juden hielten sich im Vergleich mit den Heiden für sehr fromm. Das ist immer gut, wenn wir jemanden haben, von dem wir ziemlich genau wissen, dass er schlechter ist als wir. Und das führt in der Regel dazu, dass wir uns selber immer noch doch verhältnismäßig fromm und gut fühlen. Und so war es bei den Juden. Die hielten sich für zumindest frommer als die Heiden. Und es ist eine interessante Parallele, musste ich denken. Kurz nach der Wiedervereinigung, nachdem die Mauer gefallen war, wurde das so deutlich, wie unterschiedlich doch bestimmte Meinungen sich ausgeprägt hatten im Westen und im Osten. Und im Osten war das so, wenn sie dort den Durchschnittsbürger als Christen ansprachen, fühlte der sich beleidigt. Er sagte, ich bin doch kein Christ, was soll das? Nur weil ich hier in Europa lebe, 40 Jahre Atheismus, so ein Quatsch, wir glauben noch nicht, dass es Gott gibt. Also der fühlte sich vereinnahmt, wenn sie den als Christen ansprachen. Wenn sie im Westen den Durchschnittsbürger nicht als Christen ansprachen, fühlte der sich beleidigt. Warum? Er sagt, wir sind doch gute Christen, wir leben doch im christlichen Abendland, ich bin doch getauft und meine Großmutter hat mir schon einen Bibelvers beigebracht. Und so wie die Leute im Westen, so fühlten sich die Juden, die meisten Juden zur Zeit Jesu. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und sticht in diesen Luftballon rein und sagt, Leute, ihr müsst total umkehren. Und dann kommt diese radikale Zeichenhandlung, die Taufe. Dort am Jordan gab es ja genug Wasser, da wurden die Leute untergetaucht. So war die Taufe bei Johannes. Und dieses Zeichen war brisant. Warum war das so brisant? Weil das die Juden nur von den Heiden kannten. Wenn ein Heide zum Judentum sich bekehrte, dann wurde der mit der Proselytentaufe getauft. Das heißt, er taufte sich selber. Er ging in der Regel an ein Wasser vor Zeugen, tauchte sich unter und dadurch war er als Proselyt ins Judentum aufgenommen. Die Taufe kannten die und für Heiden war das aus Sicht der Juden auch völlig okay. Die sollten sich mal untertauchen, die sollten mal zugeben, dass sie ein neues Leben brauchen. Gut, aber jetzt fordert Johannes der Täufer, seine größtenteils jüdischen Zuhörer auf sich taufen zu lassen. Und wer sich auf diese Symbolhandlung einließ, der gab zu, bisher gehörte ich nicht wirklich zu Gott, aber als Jude war ich zwar beim Gottesvolk, aber nicht persönlich bei ihm mit meinem Herzen. Und der gab damit zu, ich bin nicht besser als ein Heide. Das war die Botschaft. Wer sich taufen ließ, der gab damit zu, ich bin nicht besser als ein Heide. Und diese Johannestaufe, die konnten die auch nicht selbst vollziehen. Also die konnten nicht einfach selber mal in den Jordan steigen und sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, mich zu taufen, sondern die mussten getauft werden von Johannes. Er hat gesagt, nee, Johannes, ich muss dich schon selber taufen, ich muss dich taufen. Du kannst dich nicht einfach selber untertauchen wie die Proselyten. Das heißt, Gott muss eingreifen, das war das Bild. Und so hatten es ja die alten Propheten auch gesagt, nur Gott kann dein steinernes Herz herausoperieren und dir ein neues geben. Und er will das auch tun. Und dafür war die Taufe das Zeichen. Und Johannes, der Name Johannes heißt ja, Gott ist gnädig. Und dafür war die Taufe auch das Zeichen. Aber wir müssen sehen, die Johannestaufe war noch nicht die christliche Taufe. Johannes ist erst der Brückenkopf zwischen Altem und Neuem Testament. Er ist noch nicht der Messias. Er sieht ihn schon kommen, den Messias. Er schürt die Sehnsucht nach dem Messias, aber er ist noch nicht der Messias. Und wir sehen, dass er eine ziemliche Massenbewegung hier auslöst in Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, also die Leute kommen in Scharen zum Jordan, aus dem Norden, dann aus Jerusalem. Und wenn man dann die Evangelien weiterliest, wird deutlich, dass viele dieser Leute später wieder in ihr altes Leben zurückgegangen sind. Vielleicht war es die Euphorie, die sie angesteckt hat. Vielleicht waren sie zunächst auch wirklich angesprochen. Da melden sich auch etliche religiöse Spitzenfunktionäre. Vielleicht haben die gedacht, naja, wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann denken die vom Volk, wir sind nicht fromm genug. Wir wissen es nicht. Es sind viele, es sind Massen, die rauskommen. Und später ist kaum einer geblieben. Und Johannes scheint das zu ahnen. Er kann sich über viele von denen nicht freuen, weil er irgendwie merkt oder befürchtet, dass sie ihn falsch verstanden haben, dass sie das zu sehr als eine Äußerlichkeit abgetan haben. oder dass sie nur aus taktischen Gründen dabei waren. Und deshalb hat er sie mit ziemlich drastischen Worten gewarnt und hat deutlich gemacht, Leute, nur einfach hier mit dabei zu sein, das hilft euch gar nicht viel. In Matthäus 3, Vers 7 können wir das nachlesen. Als er viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entrinnen? Da kommt mir und sagt, bitte tauf mich, und er sagt, Schlangenbrut. Wenn ihr nicht von Herzen dabei seid, bringt euch das Ritual überhaupt nichts. Christliche Taufe ist genauso, bringt auch nichts, wenn jemand nicht von Herzen zum Glauben an Jesus kommt. Kirchenmitgliedschaft, Gottesdienstbesuch, Lieder singen, alles, was nicht innerlich ist, was nicht wirklich im Herzen ist, kann uns nicht gegen Gottes Gericht schützen. Und nun kommt der Unterschied zur christlichen Taufe. Die Taufe des Johannes erfolgt noch nicht auf den Namen Jesus. Die Taufe von Johannes ist noch nicht die Taufe ins neue Leben hinein, die das sozusagen bezeichnet, sondern die Taufe des Johannes führt in den Bankrott des alten Lebens. Die Wüste ist der Tiefpunkt, aber auch deswegen der Wendepunkt. Wir können sagen, die Johannes-Taufe war eine Vorbereitungstaufe. Und erinnern Sie sich dran, als Apostelgeschichte 19, als Paulus in Ephesus ist, da kommen Leute, die haben manches noch nicht genau verstanden. Und dann stellt sich raus, die haben bisher erst die Johannes-Taufe gehabt. Und dann sagt Paulus, okay, ihr werdet jetzt mal auf den Namen Jesu Christi getauft. Auf den Namen Jesu Christi, so durften auch wir heute taufen. Und das ist uns so eine Freude, weil darüber die strahlende Botschaft der Vergebung steht. Die Taufe predigt, dass Jesus dem, der ihm glaubt, alle Schuld vergibt. Das ist dieser enorme Qualitätsunterschied, dieser Qualitätssprung, dass Jesus jetzt selbst da ist, dass Jesus dein Leben unter seine Fittiche genommen hat. Und dass sein Opfer am Kreuz ausreicht, um alle Schuld für alle Zeiten dir zu vergeben. Und wissen Sie, niemand hat diesen Qualitätssprung deutlicher benannt als Johannes selbst. Und damit kommen wir zum letzten Gegensatzpaar, das seine Verkündigung ausmacht. Wir hatten gesehen, erstens Wüste statt Weltstadt, zweitens Buße statt Beifall und drittens Jesus statt Johannes. Jesus statt Johannes. Das sind die Verse 7 bis 8. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm auch nur gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch aber mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist das dritte Gegensatzpaar, Jesus statt Johannes. Johannes sagt, ich bin nur der Schlussläufer in einer langen Staffel von Propheten. Aber er, der, den ihr wirklich braucht, steht unmittelbar vor der Tür. Und alles, was ihr braucht, ist Jesus. Und deswegen hat das Matthias Grünewald mit dem Isenheimer Altar so großartig getroffen. Dieses Bild, das vielen von uns vor Augen steht, dieser ausgestreckte Zeigefinger. Um ihn geht es, um Jesus, sagt er, und nicht um mich. Und damit wird Johannes der Täufer zum Vorbild für jeden Prediger, für jeden Zeugen Jesu Christi. Dass wir immer alle mit diesem ausgestreckten Zeigefinger auf Jesus deuten sollen und sagen, er ist es. Und Johannes macht das drastisch deutlich, indem er nochmal auf den Punkt bringt, was unterscheidet uns eigentlich? Was unterscheidet eigentlich Jesus und Johannes? Jesus statt Johannes. Das Erste, was er sagt, er ist stärker als ich. Und wissen Sie, im Original ist das eigentlich noch viel absoluter formuliert. Man müsste am besten übersetzen, nicht es kommt einer nach mir, der stärker ist. Gut, da könnten ja mehrere kommen. Sondern da steht wortwörtlich eigentlich, es kommt der Stärkere als ich nach mir. Es kommt der Stärkere. Es gibt sowieso nur diesen einen Stärkeren. Der kommt nach mir. Johannes konnte keine Sünden selbst vergeben. Und als Herodes ihn umgebracht hat, ist er auch nicht gleich wieder auferstanden. Johannes konnte all das nicht, was Jesus kann. Aber er konnte sagen, es kommt der Stärkere nach mir. Es gibt nur einen. Und wie stark Jesus ist, hat Matthäus 11 auch nochmal deutlich gemacht. Matthäus 11, Vers 11, da sagt Jesus, wahrlich unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Also gewissermaßen, er ist der größte Mensch des Alten Testaments. Warum? Weil er die größte Aufgabe hatte, nämlich den Messias zu verkündigen und mein Vorläufer zu sein. Aber dann fügt Jesus hinzu und da kann sich jeder Christ mit eintragen. Und doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Also das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, ist größer als Johannes der Täufer in seiner Funktion als Prophet, obwohl er der Größte war, der jemals von einer Frau geboren wurde bis dahin. Aber jeder, der an Jesus glaubt, der gerettet wird, der dadurch ins Reich Gottes kommt, ist größer als dieser Johannes. Und dieser Johannes ist ja dann auch ins Reich Gottes gekommen. Er gehört ja auch dann zu dieser Schar derer, die an Jesus glaubten. Aber das zeigt die Macht von wem? Von Jesus. Weil jeder, der an ihn glaubt, größer ist im Reich Gottes als Johannes der Täufer in seiner Funktion als als letzter größter Prophet des Alten Testaments. Das ist bewegend. Aber Johannes nennt noch einen weiteren Grund. Er sagt nicht nur, er ist stärker als ich, sondern er sagt dann noch, er ist würdiger als ich. Er sagt, ich bin nicht würdig, ihm gebückt einen Schuhriemen zu lösen. Das erinnert einen an diese Stelle Prediger 5, Vers 1. Gott ist im Himmel und du bist hier auf der Erde. Jesus kommt aus dem Himmel und Johannes der Täufer ist nur ein Mensch. Er ist würdiger als ich. Und liebe Leute, wir müssen das genau verstehen, wie unendlich erhaben Jesus ist, wie unendlich vollkommen Jesus ist, wie unendlich anzubeten Jesus ist, beschreibt Johannes mit diesem Vergleich, der so harmlos daherkommt. Wissen Sie, das Schuhriemen lösen. Man kann heute im Schrein des Buches in Jerusalem noch diese Schuhe bewundern, wie die damals aussahen. Das war oft nur so ein Sohlenstück. Und das wurde meist, nicht immer, aber manchmal nur mit einem einzigen Riemen am Fuß festgebunden. Und schon das Schuhriemenlösen selbst war eine unglaublich niedrige Arbeit. In Israel durften das in der Regel auch hebräische Sklaven nicht, das mussten heidnische Sklaven machen, weil das einfach zu niedrig und zu dreckig war. Ich lese Ihnen mal eine hebräische Quelle vor. Da steht, ein hebräischer Sklave darf nicht die Füße seines Meisters waschen oder ihm die Schuhe anziehen. Das musste ein heidnischer Sklave machen, oder? Anderes Zitat. Alle Dienste, die ein heidnischer Sklave für seinen Herrn tut, soll auch ein Jünger für seinen Meister tun, mit der einen Ausnahme, dass er ihm nicht die Schuhe ausziehe. Das war wirklich der absolute Drecksdienst. Und was sagt Johannes der Täufer hier? Selbst dieser krass niedrige Dienst, den nicht mal ein hebräischer Sklave verrichten darf, wäre noch zu ehrenvoll, als dass ich ihn für Jesus tun dürfte. Das ist hier gemeint. Selbst der niedrigste Drecksdienst ist noch zu hoch, verglichen die Ehre Jesu mit meiner Würde. Im Vergleich zu Jesus, zu seiner Hoheit, bin ich weniger als ein Sklave, heißt das, sagt der größte Prophet des Alten Testaments. Das sind die Relationen, verstehen Sie? So ist Jesus und so sind wir. Und wenn uns nur das durch Johannes deutlich geworden wäre, wäre schon unheimlich viel gewonnen. Weil es unsere Hochachtung für Jesus, unsere Anbetung für Jesus in die richtigen Dimensionen rückt. Wie sehr er über uns steht und wie unverständlich dann erst recht ist, dass er uns so lieb hat. Und wissen Sie, deswegen kam dann auch von Johannes, das lesen wir im Johannesevangelium, dieser Wunsch, den er ausgesprochen hat. Und das war wirklich ehrlich gemeint. Das war nicht einfach eine bescheidene Rhetorik. Er hat das nochmal dann in der Zeit gesagt, als seine eigenen Jünger so ein bisschen Komplexe hatten und sagten, wie ist das mit den Jesus-Jüngern? Hey, du bist doch auch wer und so. Und da hat Johannes ihnen Folgendes gesagt und das ist zutiefst berührend. Und da sagt Johannes, der Täufer, in Johannes 3, also beim Evangelisten Johannes, ab Vers 28 zu seinen Leuten: Ihr selbst bezeugt mir doch, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, das ist Jesus. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das war sein Herzensanliegen, Jesus statt Johannes. Damit hat Johannes nicht gesagt, ich bin nur ein kleiner, unbedeutender Wurm und kann nichts machen. Er hat ja seinen Dienst getan. Er hat ja gepredigt und Kopf und Kragen riskiert. Er ist deutlich unter die Menge getreten und hat für die Wahrheit gekämpft. Aber er hat gesagt, es geht um ihn. Und euch hilft es nicht, wenn ihr an mich glaubt, an mich, Johannes, oder Fans von mir seid. Er muss zunehmen, Jesus, weil er der Retter ist. Und ich will dann gerne zurücktreten. Und das Letzte, worin zeigt sich diese Überlegenheit Jesu? Johannes beschreibt das in einem Punkt. Er sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Da könnt ihr es sehen. Er wird euch den Heiligen Geist geben. Und das ist ja dann auch passiert nach Pfingsten. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder von uns heute, der sich zu Jesus bekehrt hat, der hat den Heiligen Geist. In dessen Leben, in dessen Herz ist Jesus eingezogen. Das ist ein übernatürlicher Vorgang, das ist ein Wunder, das können wir auch nicht bis ins Letzte aufdröseln. Aber die Bibel sagt es wieder und wieder und Paulus beschreibt es ausführlich in Römer 8. Er ist wirklich in unser Leben eingezogen, das ist so unvorstellbar. Und deswegen ist er ja auch in jeder Sekunde da und das sollten wir bedenken, dass in allem, was wir sagen und tun, Jesus da ist. Und das konnte Johannes natürlich nicht. Er sagt, ich konnte diese Zeichenhandlung an euch tun am Jordan, aber ich konnte euch nicht neues Leben schenken. Aber das kann Jesus. Und jeder, der zu Jesus sich flüchtet, der an ihn glaubt, der kommt in eine persönliche Beziehung zu Gott hinein, die unzerstörbar ist. Und dazu gehört auch, dass er ihm den Heiligen Geist schenkt. Das ist so eine Freude. Nur Jesus kann uns wirklich von innen auch verändern. Und nur Jesus kann uns durchtragen, wenn wir nichts mehr von den Veränderungen irgendwie an uns spüren. Wenn wir denken, hey Kerl, wo ist denn dein letztes Fünkchen Glaube geblieben? Dann können wir uns immer noch an Jesus klammern und er hat versprochen, dass er uns nicht loslässt. Nur Jesus kann das tun, was die Propheten versprochen hatten. Und das wusste Johannes der Täufer auch sehr genau. Zum Beispiel Hesekiel 36, da sagt Gott, ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Ich will reines Wasser über euch sprengen. Was für ein Bild, wie bei der Taufe. Ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit. Von allen Götzen will ich euch reinigen. Und dann kommt's. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Und Johannes sagt, das kann nur Jesus. Ich habe da diese Zeichenhandlung gemacht mit Wasser. Haben wir im Jordan einen Fluss gefunden und so weiter. Ist auch gut, ist auch wichtig. Aber nur er kann euch den Heiligen Geist schenken. Und wissen Sie, dieses neue Leben, das ist so stark, so beständig, dass es selbst noch im Schatten des Todes mit seinem Glanz durchdringt. Und deswegen muss ich denken an das Sterbebett einer alten Dame. Sie war 96 Jahre alt. Einige von uns haben sie gekannt. Sie hatte keine Familie mehr, schon lange. Ihr Mann war Jahrzehnte vorher gestorben, sie hatten nie Kinder gehabt. Aber sie hatte Jesus gefunden. Besser, sie war von Jesus gefunden worden. Bei einer Zeltevangelisation hier in Hannover. Da hat einer ihr diesen Dienst des Johannes getan. Da hat einer mit dem Finger auf Jesus gezeigt und gesagt, er ist und du brauchst den als deinen Retter. Und sie kam zu Jesus. Und dann ist bei ihr genau passiert, was hier in Vers 8 steht. Er hat sie mit dem Heiligen Geist getauft. Das ist nicht irgendwie eine spirituelle Sondererfahrung, sondern er hat ihr, als sie zu Jesus kam, im Vertrauen und ihre Sünde bekannt hat und gesagt hat, ich brauche dich als mein Retter und Herrn, hat er ihr seinen Heiligen Geist geschenkt. Und danach ist eigentlich nicht mehr viel Dramatisches in ihrem Leben passiert. In den nächsten Jahrzehnten, aber viel Treue, viel Zeugnis für Jesus, viel Bewahrung, viel Liebe zur Gemeinde auch. Und diese Veränderung, die Jesus da getan hat, als er sie mit dem Heiligen Geist getauft hat, wie Johannes das hier ausdrückt, die war so tief und die war so radikal, dass sie bis zum 96. Lebensjahr gehalten hat. Und als sie dann da lag in ihrem letzten Krankenzimmer, da lag nicht nur eine einsame Frau, sondern da war ein Leben bei Jesus geborgen. Und die Leute, die zu ihr kamen, die haben das auch gemerkt. Und es war so, wie Käthe Luther in ihren letzten Tagen, als sie wusste, sie würde bald sterben, sagte, ich hänge mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Das war das Vertrauen dieser alten Dame. Und deshalb sind wir, die sie in den letzten Stunden besuchen durften, immer getröstet von ihrem Sterbelager wieder weggegangen. Weil wir wussten, hier ist Jesus. Und die hat ein Mensch dieses neue Leben bekommen, was nur Jesus schenken kann. Niemals Johannes, nur Jesus. Und hier hat nicht mehr der Tod die Macht, sondern Jesus. Es kommt der Stärkere nach mir. Und so steht Johannes am Eingang des Markus-Evangeliums. Er steht hier als Herold des Königs. Und seitdem ist dann viel passiert. Und das werden wir in den nächsten Kapiteln dann weiter studieren. Aber seine Hauptbotschaft müssen wir genauso hören. Wüste statt Weltstadt. Komm raus aus deinem alten Leben. Du stehst allein vor Gott. Und dann zweitens, Buße statt Beifall. Gib zu, dass du Rettung brauchst. Du brauchst seine Vergebung, du brauchst ein neues Leben. Und schließlich drittens, Jesus statt Johannes. Häng dich an den einen. Er ist der eine, der dir alles geben kann. Und deshalb, und damit schließe ich, hat Lukas Cranach, der Freund Martin Luthers, der Maler der Reformation, den Johannes den Täufer mit ins Bild genommen, als er das Evangelium malte. Auch auf diesem berühmten Bild mit dem Blutstrahl, das in Weimar hängt, wo dann der Blutstrahl direkt auf den Kopf des Malers Cranach trifft und er damit sagen will, Ich brauche die Vergebung von Jesus und ich darf leben, weil er meine Schuld getragen hat und sein Blut für mich vergoss. Und wenn Sie sich das Bild angucken, dann malt Cranach sich selbst unter dieses Kreuz. Links von Cranach steht Martin Luther und hat die aufgeschlagene Bibel und sagt, hier steht's, dass Jesus für uns alles gegeben hat. Und wissen Sie, wer rechts neben Cranach steht? Also zwischen Cranach und dem Kreuz und dem Gekreuzigten, da steht Johannes der Täufer. Er steht da in einer Reihe mit Luther, Cranach, Johannes der Täufer. Das ist nicht weit weg. Wir brauchen diese Predigt heute genauso, sagt Cranach damit. Und Johannes der Täufer in dem Bild zeigt mit der rechten Hand hoch zum Kreuz, wie bei Grünewald, und guckt dann gewissermaßen in Richtung Luther und Cranach. Und Cranach malt diesen Täufer mit einem freundlichen, fast sanften Gesicht. Aber aus den Augen des Täufers, da spricht ein intensiver Ernst. Ja, und fast eine Traurigkeit im Blick auf die Menschen, die nicht hören. Und wenn man genau hinschaut, dann geht der Blick des Täufers weit über Cranach und Luther hinaus. Als wollte er auch uns, als wollte dieser Johannes der Täufer auch uns in den Blick nehmen und auch dir sagen, was du so dringend hören musst. Du brauchst Jesus. Herr Jesus Christus, danke, dass du so deutlich redest durch dein Wort und danke, dass auch Johannes der Täufer so eine klare Hilfe uns bringen kann, weil er so deutlich begriffen hat, wer du bist und wie sehr wir dich brauchen, Herr. Bitte gib, dass wir es nicht so machen wie etliche der Leute damals. Sie kamen in die Wüste und ließen dieses Zeichen an sich vollziehen und liefen wieder weg. Danke, dass du uns lieb hast. Und Herr, wir brauchen dich und bitten, dass du uns immer wieder neu vergibst und danken dir, dass dort, wo du angefangen hast, mit einem Menschen deinen Weg zu gehen und wo du uns unter deine Fittiche nimmst, dass uns nichts mehr von dir trennen kann. Wir wollen dir alle Ehre geben und wir wollen das genauso bekennen, wie Johannes der Täufer es bekannt hat. Herr, du bist unendlich viel stärker als wir und wir sind es nicht wert, wir sind es nicht einmal wert, dir die Riemen der Schuhe zu lösen. Aber wir danken dir, dass du uns trotzdem lieb hast und dass wir sogar dir dienen dürfen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.